Liebe Geschwister, liebe Freunde, es geht heute um das Thema das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Wenn wir das lesen, denken wir sicherlich gleich daran, dass es heute um das Zentrale unseres christlichen Glaubens geht. Und da liegen wir ganz recht, denn das Kreuz ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Der Bibeltext, der uns heute beschäftigen soll, ist der Brief an die Korinther. Und wer eine Bibel hat, der kann sie gerne mit aufschlagen. 1. Korinther 1, die Verse 17 bis Kapitel 2, Vers 5. 1. Korinther 1, Vers 17 bis Kapitel 2, Vers 5. Ich habe die Betrachtung in fünf Punkte unterteilt. Erstens das Wort vom Kreuz. Zweitens die Torheit des Kreuzes. Drittens die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Viertens nicht in Redeweisheit. Und fünftens ein Blick auf die heutige Gemeindesituation. Wir wollen aber zu Beginn den Text lesen aus 1. Korinther 1, ab Vers 17. Ich lese Gottes Wort. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus, Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweise beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Soweit Gottes Wort. Wenn wir den Text lesen, ist natürlich das Wichtigste das Kreuz des Christus in der Verkündigung und auch in der Tatsache, in der Wirkung auf die Menschen. Und ich habe in meinem Computerprogramm das Wort Kreuz eingegeben und ich denke, es ist keine Überraschung, dass fast 66% dieses Wort in den Evangelien zu finden ist und die restlichen sind nur wenige Prozente, außer im 1. Korinther und im Galaterbrief. Dort wird auch noch viel von dem Kreuz geredet. So viel zur Statistik. Und deswegen wird es uns auch im ersten Teil um die Tatsache des Kreuzes gehen, was dort geschah, wie sich das abgespielt hat und dann später um die Bedeutung des Kreuzes. Erstens das Wort vom Kreuz. Was ist das Kreuz? Was war das Kreuz? Wir hören ja jetzt wieder leider in den Medien von Kreuzigungen übelster Sorte. Es war eine überaus grausame und furchtsame Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten und nur bei Sklaven und Verbrechern anwendeten. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, so schreibt es das Lexikon zur Bibel von Fritz Rieneker und Gerhard Meyer. Vielleicht haben wir alle schon mal einen Jesus-Film gesehen, wo Menschen versuchen, dies darzustellen. Und es gibt auch einen, der ganz extrem ist, aber ich denke, selbst dort lässt sich das nicht nachvollziehen, wie grausam, wie schrecklich der Tod Jesu wirklich war. Die Menschen, die damals gekreuzigt wurden, zur Zeit Jesu und auch später noch, hatten meist einen langen Kampf, der sich über mehrere Tage hinwegziehen konnte. Und ich frage mich, wer kann da zusehen? Wenn wir an das Kreuz Jesu denken, es standen Menschen dort darunter, haben ihn verspottet, haben einfach zugesehen, wie dort ein Mensch auf brutalste Art und Weise ums Leben gebracht wird. In Jesaja 53, Abvers 2b, lesen wir, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Aber dieses schreckliche Instrument der Todesstrafe, das Kreuz, es war von Gott vorherbestimmt. Es war so gewollt, dass Jesus dort stirbt. Und das ist nicht erst in letzter Weise entschieden worden, sondern es war schon vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass Jesus an das Kreuz geht. Und selbst Mose wusste schon, ein Schattenbild davon zu machen. Als er die Schlange in der Wüste aufrichtete, dass jeder, der auf diese Schlange schaut, nicht stirbt. Und da lesen wir in Johannes 3, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nein, es war kein Zufall, das Kreuz von Golgatha, es war Gottes Rettungsaktion für eine Menschheit, die verloren ist. Und unser Herr Jesus, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist auf diese Erde gekommen und er tat das freiwillig. Und da wollen wir uns kurz nochmal in den Philipperbrief reinschauen, das bekannte Kapitel 2, und dort ein paar Verse lesen, Philipper 2, Verse 5 bis 11. Dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Hier sehen wir, dass es wirklich der Sohn, der Herr Jesus, in Übereinstimmung mit seinem Vater diesen Weg gegangen ist. Ich und der Vater sind eins, sagt er im Johannes Kapitel 10. Und es bedeutet diese Einheit, ne, kein Streit, nicht, dass sie eine Auseinandersetzung haben, muss man das denn wirklich tun, diesen Weg? Sie haben das einstimmig, diesen Beschluss gefasst, die Menschheit durch das Kreuz zu erretten. Und so muss die Schrift erfüllt werden und so ist alles in Erfüllung gegangen, was auf das Kreuz hin geschrieben steht. Die ganzen Verheißungen des Alten Testamentes, nicht nur im Jesaja-Brief, schon von 1. Mose angefangen, sind dort auf Golgatha in Erfüllung gegangen. Und die, die noch für die Zukunft ausstehen, diese Verheißungen, werden auch noch in Erfüllung gehen, das ist gewiss. Und das ist auch ein gutes Argument, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dass wir sehen, dass diese ganzen Verheißungen in Erfüllung gegangen sind. Also können wir auch das Vertrauen auf die Schrift haben, dass das andere auch noch in Erfüllung gehen wird. Wie war das, als Jesus zum Kreuz gehen musste? Er war von seinen eigenen Volksgenossen ausgestoßen worden, wo man gedacht hat, das sind seine Freunde. Sein eigenes Volk, er war Jude, hat ihn ausgeliefert und letztlich zur Kreuzigung geführt. Er wurde vor Pilatus gestellt, diesen Römer dort, diesen Mann, der unter römischer Macht stand. Und er wurde einen Prozess unterzogen, unser Herr Jesus. Und in diesem Prozess wurde von Menschen herausgefunden, dass Jesus Christus unschuldig war. Er hatte von seiner Geburt keine Sünde, weil er von einer Jungfrau geboren wurde. Er hatte die Erbschuld nicht und auch in seinem Leben keine Sünde getan. Und so muss Pilatus, ein weltlicher Herrscher, zugeben, ich finde keine Schuld an ihm. Ein Zeugnis auf unseren Herrn Jesus. Es gab ja schon Fälle in der Geschichte, in den Ländern, in denen es die Todesstrafe gab oder auch noch gibt, dass Menschen zum Tode verurteilt wurden, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass es ein Irrtum war, dass sie gar nicht diese Strafe verdient haben. Und das ist natürlich ein sehr fataler Irrtum, weil man das nicht mehr rückgängig machen kann. Aber unser Herr Jesus, er war unschuldig. Warum hat sich Jesus Christus nicht gewehrt? Er hätte doch als der Sohn Gottes sich wehren können. Nein, es musste so geschehen, damit die Rettung der Menschheit bestehen kann. Oder ja. Er verteidigte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, schreibt Jesaja. Und das war der Weg zur Rettung. Und der Herr Jesus hat es nicht getan, um irgendwie seinen Vater zu gefallen, weil es halt gemacht werden musste. Nein, er hat es getan für dich und für mich, damit du ein Leben in Freiheit, ein ewiges Leben in der Freiheit mit Gott versöhnt haben kannst und nicht getrennt von ihm bleiben musst. Ein weiterer Punkt, wenn wir an das Kreuz denken, ist das Blut. Das Blut, ich persönlich kann nicht unbedingt Blut sehen. Wir hatten jetzt vor unserem Haus letzte Woche, da ist einer in die Grube gefallen, in so eine Straßenbaustelle. War wahrscheinlich auch ein bisschen betrunken. Und da muss ich sagen, hatte ich ganz schöne Angst, dort runter zu gehen und nachzuschauen. Aber es standen dann noch andere Leute da, die einen Krankenwagen geholt haben. Aber wenn wir dann mal so schauen, dieses Blut, wenn alles blutüberströmt ist, wie schrecklich das war. Und ich möchte auch bewusst dieses schreckliche Kreuz hier betonen, weil es unseren Herrn Jesus betrifft, weil es ihn betrifft, der uns von der Schuld befreit hat. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und auch im Blut ist das Leben, sind Zeugnisse der Schrift. Und dieses Blut hat der Herr Jesus, dieses Leben, für uns gelassen. Denken wir an die Dornenkrone, die ihm aufgesetzt wurde. Denken wir an den Schlag auf seinen Kopf, wo die Dornen in seinen Kopf gedrückt wurden, an die Geißelung, an die Nägel. Das musste alles der Herr Jesus für uns erdulden und es floss sehr viel Blut. Das Blut Jesu, so heißt es im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, wäscht uns rein von aller Sünde. Dieses Blut ist nicht sinnlos vergossen worden, sondern dieses Blut symbolisch ist wie klares Wasser, was alle unsere Schulden entfernen will, alle unseren Schmutz, den wir an unseren Leib tragen, will es reinwaschen. Gott ist gerecht und das hat er uns Menschen wissen lassen. Er hat uns gesagt, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und weil wir dieses richtig und falsch nicht einhalten können und weil wir schuldig geworden sind an dem lebendigen Gott, hat er diesen Weg geschaffen. Gott muss Gericht halten, denn er ist gerecht. Und auch diese ganzen Ungerechtigkeiten, die wir heute in der Welt sehen, müssen gerichtet werden. Und Jesus wird wiederkommen, bezeugt uns. Auch zum Beispiel der Hebräerbrief, und wird ein gerechtes Gericht halten. Und dann liegt es an uns, auf welche Seite wir stehen. Stehen wir auf der Seite Jesu Christi? Haben wir das Opfer am Kreuz für uns angenommen, dass er unsere Schuld reingewaschen hat? Oder versuchen wir immer noch selber mit eigenen Werken unsere Verfehlungen abzutragen? Die Strafe lag auf ihm, nochmal Jesaja, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Seit der Schuld Adams bis in die zukünftigen Generationen, die jetzt noch kommen werden, bevor Jesus wiederkommt, alle diese Schuld hat Jesus getragen auf dem Kreuz. Und dort, wir lesen es in den ganzen Evangelien, es war ein mächtiges Ereignis, dieses Kreuz. Die ganze Schöpfung selbst gerät ins Wanken. Die Erde wird verfinstert, die Sonne wird verfinstert, die Erde bebt, die Felsen spalten sich, der Vorhang im Tempel zerreißt. Und unser Herr Jesus, er rief aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesen 3 Stunden der äußersten Finsternis dort auf Golgatha, da musste wohl Gott der Vater wegsehen von seinem Sohn, weil auf ihn die ganze Schuld, deine und meine Schuld lag und deswegen die Verbindung nicht mehr da war. Jesus hatte ja keine Halluzinationen, dass er das nur gefühlt hat, dass Gott nicht mehr da war. Er war wirklich nicht mehr da. Und das macht ja auch dieses Wort Sünde, bringt es ja zum Ausdruck. Sünde heißt Trennung. Und wenn die Sünde dort auf dem Sohn lag, war die Verbindung zum Vater getrennt. Und so büßte der Herr Jesus unsere Schuld und ging für uns in das Gericht, was wir hätten erleiden müssen. Und das kommt auch in dem Wort zum Ausdruck, mein Gott. Als der Herr Jesus auf der Erde war, hat er immer von seinem Vater geredet, aber als er dort am Kreuz hing, redet er seinen Vater nur noch mit Gott an, was auch nochmal deutlich macht, dass hier die Sünde zwischen ihm und seinem Vater stand. Wenn wir diese ganzen Vorgänge, was dort am Kreuz geschehen ist, erklären wollen, mit unseren menschlichen Worten und mit unserem Verstand begreifen wollen, so geht es mir, dann gerade ich an meine Grenzen. Ich kann das nicht alles verstehen, was dort passiert ist. Aber es steht geschrieben und dem vertraue ich. Ein weiterer Punkt, was wir vorhin schon mal angerissen hatten, dass das Jesus freiwillig tat, war, dass auch Jesus diesen Weg ganz bewusst ging. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 23, Vers 46, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Oder auch in Kapitel 19, Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und hier sehen wir, dass Jesus bewusst sich in den Tod gab. Es war nicht so, dass er wegen den ganzen Schmerzen, wegen diesem ganzen Blut, was er verloren hat, das sind ja auch dann die Menschen, haben dann eine Fieber bekommen. Nein, er ist nicht an einer Krankheit gestorben, sondern er hat sein Leben in den Tod gegeben. Er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Also er hat es ganz bewusst, den Zeitpunkt seines Todes bestimmt. Und in diesem Ausspruch, Vater, an deine Hände befehle ich meinen Geist, sehen wir auch, dass da die Beziehung wieder in Ordnung war. Dass er wieder seinen Vater mit Vater anspricht und dass die Sünde aus der Welt geschafft war. Das Opfer hat den Vater gefallen und er hat es angenommen. Und nun musste auch noch die restliche Schrift erfüllt werden und der Tod gänzlich besiegt werden. Und Jesus ist gestorben und war 3 Tage tot. Am 3. Tag ist er auferstanden, oder wie es auch andere Texte schreiben, er wurde auferweckt von den Toten. Und über diese Wichtigkeit können wir, wenn wir mal zu Hause sind, 58 Verse im 1. Korinther 15 nachlesen. Das ist wirklich ein sehr langes Kapitel, wo wirklich die Wichtigkeit betont wird, wie wichtig es war, dass Jesus wirklich tot war und auferstanden ist. Das war der erste Punkt, der längste Punkt. Das Wort vom Kreuz, was ist da geschehen? Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Torheit des Kreuzes. Was ist Torheit? Torheit ist die Gottlosigkeit, ne? Ist nicht in erster Linie die Dummheit eines Menschen, sondern die Gottlosigkeit, dass der Mensch sich absagt von dem lebendigen Gott. Im Psalm 14 lesen wir, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ein Mensch, der also ohne Gott, ohne Christus leben will, das ist die Torheit, das ist ein Tor, so können wir das nachlesen. Aber das ist das Wort vom Kreuz, dass Jesus sterben musste, weil du deine Schuld nicht selber bezahlen kannst. Und das kann für uns Menschen, für einen Menschen nicht sein. Wer will schon eingestehen, dass er Hilfe braucht? Ja, wäre das Thema Sucht zu nennen. Wer will zugeben, dass er allein nicht weiterkommt, dass er allein das ewige Leben nicht erreichen kann? Wer macht das von uns gerne? Die Welt zur Zeit Jesu und der Apostel war sehr religiös geprägt. Die Realität eines Jenseits war in den Köpfen der Menschen vorhanden. Die Juden kannten das Eingreifen Gottes im Alten Testament und die Griechen verehrten viele Götter. Und damit sie auch keinen Gott vergaßen, errichteten sie einen Altar für den unbekannten Gott und stellten diesen in Athen auf. Aber Gott suchte sein Opfer selbst heraus. Er war nicht ein etwas, was von den Menschen zurechtgemacht wurde, ein Holzstück. Nein, Gott ist der lebendige Gott. Und er selbst hat den Weg geschaffen, den Menschen nicht schaffen können. Und dass Jesus oder dass das Eingreifen von außen nötig ist, das zeigt den Menschen erstens, dass er unfähig ist und vor Gott gefallen. Und es zeigt ihn, dass er mit seinen Werken, die er tut, nicht in der Lage ist, Gott zufrieden zu stimmen. Und das ist der Unterschied auch, wenn es mal Menschen fragen, zwischen Religion und dem Wort vom Kreuz, zwischen Religion und Evangelium, dass in der Religion, und sei es auch die römisch-katholische, Menschen immer versuchen, durch eigene Leistung die Gerechtigkeit Gottes zu erhalten. Dass Menschen versuchen, durch Werke, durch gute Dinge tun, durch Rituale den Himmel zu verdienen. Und das ist das, was scheitern muss. Gott selbst hat uns den Weg zum Himmel freigemacht. Und aus Dankbarkeit dienen wir diesem Gott. Wir bringen Gott auch Opfer unseres Dankes, unseres Lobes. Wir setzen uns für Jesus ein mit allen unseren Kräften, aber das nicht, weil wir uns den Himmel verdienen wollen, sondern aus Dankbarkeit und weil wir in seinem Dienst nun stehen. Das ist der Unterschied zwischen Religion, die eine Selbsterlösung propagiert, oder dem Evangelium, wo gesagt wird, dass Gott eingegriffen hat und den Weg geschaffen hat. Und dieses Kreuz, nicht nur in der heutigen Zeit, auch damals schon, dieses Kreuz von Golgatha ist ein Anstoß für uns Menschen. Der Mensch fühlt sich in seiner Würde tief angegriffen, weil er ja das Verlangen hat, etwas zu tun. Und weil der Mensch den Plan Gottes nicht akzeptieren will, weil er diesen Hochmut hat, sagt die Bibel, dass es für ihn eine Torheit ist. Jesus sagt in Lukas 24, ab Vers 46, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Wer unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem, ihr aber seid Zeugen hiervon. Buße und Vergebung für jeden, der glaubt. Es ist zu einfach für den modernen Menschen, dass er einfach nur glauben muss, dass er das annehmen muss, dass er seine Schuld zugeben muss und diesem Mann von Golgatha vertrauen muss. Das ist zu einfach meist, aber es ist der Plan und der Wille Gottes. Magst du das, wenn zu dir jemand spricht, du musst dich ändern, du hast etwas falsch gemacht? Wie reagierst du drauf? Bist du empört vielleicht erst? Und dann denkst du aber vielleicht drüber nach. Und so müssen wir als Menschen oft gedemütigt werden, damit wir erkennen, was Gott von uns will. Und so muss auch jeder Mensch zu dieser Einsicht kommen, dass er selbst nichts tun kann, um Gott gerecht zu werden. Und Gott tut das, er wirkt an uns Menschen auf vielfältige Art und Weise. Und es ist immer wieder wunderbar, dass Menschen das erkennen und zu diesem lebendigen Glauben an Gott kommen. Ja, das war der Punkt 2, die Torheit des Kreuzes. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Wir sind ja hier in Europa, im westlichen oder in der ganzen westlichen Welt ein sehr fortgeschrittene Länder. Wir haben eine große Wissenschaft. Deutsche Arbeit wird immer sehr gut geschätzt in der ganzen Welt, was wir zustande bringen, zum Beispiel im Maschinenbau. Und wir haben Forschungsinstitute, Fraunhofer-Institute, wir haben Analyseinstitute, wir können sehr weit in das Innere dieser Welt schauen. Wir haben großen Verstand und viel Wissen. Und doch erkennen die Menschen Gott nicht. Und das ist das, was der Unterschied ist zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit der Welt, dass Gott auf Vertrauen setzt. Gott will, dass du ihm vertraust, was er sagt. Und die Welt, die Weisheit der Welt, basiert auf dem menschlichen Verstand. Auf den Verstand, der alles erklären will, der alles belegt haben möchte, für den alles schlüssig sein muss und nachvollziehbar. Aber die Weisheit Gottes lehrt uns, auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat und was er niedergeschrieben hat in seinem Wort. Wie ist es bei uns? Wenn wir konfrontiert werden, wenn wir unseren Glauben bekennen müssen. Ich muss sagen, mir geht's so, dass ich meistens versuche abzuwehren und zu diskutieren, dass mein Glaube der richtige ist. Ich versuche Argumente zu sammeln und dann leiste ich mir eine große Diskussion und am Ende kommt nichts raus. Ich habe niemanden für Jesus gewonnen und er hat auch vielleicht nicht nachgedacht. Und so ist es wichtig, dass wir nicht diskutieren mit Menschen und ihnen beweisen wollen, dass es Jesus gibt und dass er der einzige Weg zur Rettung ist, sondern wir sollen es in unserem Leben bezeugen. Und bezeugen sieht anders aus, als zu diskutieren, sondern natürlich kann man auch mal den Menschen, mit dem man redet, sagen, dass sein Weg falsch ist. Aber wenn dann eine Diskussion aufkommt, sollte man es lieber lassen. Man sollte von dem erzählen, was Jesus an mir getan hat. Und da habe ich auch noch viel zu lernen. In unserem Text, der ja an die Korinther gerichtet ist, lesen wir, dass dort nicht viele Mächtige und Weise nach dem Fleisch waren, also nach menschlichen Maßstäben. Die Korinther hatten ja viel geistliches Leben. Sie hatten viele Gaben bekommen. Aber von der menschlichen Seite her waren es keine, ich sag's mal so, keine Firmeninhaber, keine Banker, sondern es waren vielleicht arme Arbeiter. Wenn man das mal auf die heutige Zeit übertragen würde. Zur Zeit herrscht ja Fachkräftemangel und für einen Betrieb ist es ja schwierig, keine Fachkraft einzustellen. Das kann er zwar tun, aber er muss dann sehr viel investieren, dass auch die Person wirklich die geforderten Leistungen bringen kann. Und für einen Unternehmer wäre es eigentlich Quatsch, aber Gott, er baut mit diesen Schwachen die Gemeinde. Er braucht nicht die Fachkräfte oder nicht nur die Fachkräfte und Experten dieser Welt. Gott will alle und Gott will mit allen, die sich ihm zur Verfügung stellen, seine Gemeinde bauen. Paulus, dem großen Evangelisten, muss er dies sehr drastisch deutlich machen, indem er ihn demütigt, indem er ihm einen Stachel ins Fleisch gibt, sein ganzes Leben lang. Und daran hatte er immer zu kämpfen, aber es war dieser Stachel ein Segen Gottes, der ihn daran erinnerte, wie es in 2. Korinther 12, Vers 9 steht, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und so wurde dem Paulus deutlich, dass er ganz von Gott abhängig war. Wie schön ist es, oder vielleicht auch ein Wunsch, wie schön wäre es, wenn bei uns in den Gemeinden der Firmenleiter neben dem Straßenarbeiter sitzen würde. Das will Gott. Gott macht keinen Unterschied, in welchem Beruf du stehst, sondern für Gott ist es wichtig, dass du ihm nachfolgst. Und ich frage mich manchmal, wo sind die Menschen in unseren Gemeinden, wo sind die Straßenarbeiter und der Firmenleiter, ne? Wo sind die, die ganz oben stehen und aber auch die ganz unten in der Gesellschaft stehen? Es gibt viele Organisationen, zum Beispiel das Blaue Kreuz, was sich um Abhängige kümmert, Alkoholsüchtige, und das ist eine gute Sache. Aber ich denke auch, wir sollten in unseren Gemeinden dann solche Menschen eingliedern. Wir sollten auch diese Menschen mit, wenn sie gläubig geworden sind, integrieren und nicht nur Vereinen überlassen und hier versammelt sich dann die Elite. Das ist von Gott nicht so gedacht. Ja, jetzt sind wir schon beim vierten Punkt. Es sind noch zwei Punkte. Der vierte Punkt lautet, nicht in Redeweisheit. Wir haben einige Stellen, die uns das Leben von Paulus beschreiben. Wir haben einige Stellen, gerade auch die Apostelgeschichte ganz praktisch, wo wir sehen, was Paulus alles erleiden musste, welchen Kampf er hatte um Jesu Willen, um des Evangeliums Willen. Und wie er auch manchmal sehr freimütig vom Kreuz geredet hat, gegenüber diesen Weltmenschen, gegenüber Königen, ist er freimütig aufgetreten und hat das Wort vom Evangelium weitergesagt. Aber wie war es in seiner Rede an die Gemeinden? Paulus hatte ja eine gute Karriere genossen. Er war unter der Elite des Volkes aufgewachsen. Er war nämlich selbst ein Pharisäer. erzählt uns die Apostelgeschichte. Also können wir auch vielleicht vermuten, dass er Redegewandt war dort. Er hatte sogar Vollmacht, Menschen ins Gefängnis zu werfen. Er war wer. Aber wenn wir sehen, wie er zu den Gemeinden geredet hat, dann hat er entweder von seiner Gabe, die er eventuell gehabt hatte, zu reden, keinen Gebrauch gemacht. Oder er war vielleicht doch nicht so ein Redegewandter, das können wir nicht genau sagen. Wir lesen nur an vielen Stellen, und das vor allen Dingen in die Korintherbriefe, dass er zu den Gläubigen, als er dort vor Ort war, sehr schwach geredet hat. Da heißt es zum Beispiel, er war nicht in Redeweisheit bei ihnen. Oder er ist nicht gekommen, um euch von eurer hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Oder 1. Korinther 2, Vers 4, meine Rede bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Oder es sagt jemand, die Briefe sind gewichtig und stark, aber die Rede verachtenswert. 2. Korinther 10, Vers 10. Und 2. Korinther 11, Vers 6 sagt er, dass er in der Rede ein Unkundiger ist. Eine Predigt, bin ich der Meinung, soll gut vorbereitet sein. Aber eine Verantwortung vor Gericht nicht. Das lehrt uns die Bibel. Ja, wir sollen uns viel Gedanken machen, wenn wir das Wort weitergeben. Aber wenn wir vor der Welt uns verantworten müssen, dann wird uns Gott das geben, was wir brauchen. Und das hat er auch den Paulus immer wieder gegeben, als er vor Könige und Fürsten gezogen wurde. Ja, also Paulus war nicht ein Wortgewandischer und hat nicht in Redeweisheit geredet. Was bedeutet Redeweisheit? Und da habe ich einige Beispiele mitgebracht. Das Wort Redekunst, wir kennen es heute als das Wort Rhetorik, kann man ja heute lernen. Gibt es Kurse dafür, und die das beherrschen, die können die Menschen mit in ihren Bann ziehen. Es wird von charismatischen Predigern geredet, also nicht, hat jetzt nichts mit der Pfingst- und charismatischen Bewegung zu tun, sondern es sind einfach Menschen, die ein begabtes Redetalent haben. Und da denke ich gerade an den Wahlkampf in den USA, wo mit sehr viel Wortgefechten immer wieder den Menschen zugerufen wird, dass sie sich für ein Thema, für einen Punkt entscheiden sollen, und dann wird diesen Menschen zugejubelt. Auch deutsche Politiker haben das sehr beherrscht. Ich erinnere mich noch an Guido Westerwelle, der in seinen Reden die Menschen sehr mitriss. Oder ich denke auch aus der sogenannten christlichen Welt an Reinhard Bonnke, der in seinen Feuerkonferenzen in Afrika die ganzen Menschen beschworen hatte, dass sie sich doch bekehren sollten, und es hätten sich dort auch angeblich Tausende, wenn nicht sogar Millionen bekehrt. Das sind Beispiele von dieser Redekunst, von dieser Redeweisheit, von denen Paulus aber keinen Gebrauch gemacht hat. Dann denke ich noch, dieses Thema noch ein bisschen weiter gefasst, an diesen medienwirksamen und bühnenreifen Auftritten, die es heute gibt, mit Show- und Lichteffekten, Musik, die in die Knochen geht. Und hier ist nicht die Rede von Fernsehen, sondern hier ist die Rede von Gemeinden, die sich christlich nennen, und Gemeinden, die auch die Jugend an sich ziehen. Ich habe mit Leuten verschiedener Gemeinden schon mal geredet. Ich habe das auch letztes Jahr hier an dieser Stelle gesagt, von ICF Karlsruhe zum Beispiel. Oder ich weiß es auch von Siegen. Da gibt es eine Gemeinde, wo wirklich durch Action und Spaß die Menschen aus ihren konservativen Gemeinden rausgezogen werden. Und dort sind fast keine jungen Leute mehr in den Gemeinden, weil sie alle zu dieser Großgemeinde gehen, wo dort wirklich mit Musik, Tanz, Spaß und Theater die Menschen begeistert werden und wo es war auch teilweise noch eine konservative Verkündigung ist, aber das Kreuz beiseite gesetzt worden ist. Wo versucht wird, mit modernen Methoden und nicht mit der Kraft des Kreuzes Menschen zu erreichen. Ein weiteres Merkmal, was mir eingefallen ist, ist auch, dass der Mensch immer mehr sehen will. Die Visualisierung unserer Zeit. Früher hatten wir ein Telefon, jetzt haben wir ein Tablet vielleicht. In den Gemeinden hält der Beamer immer mehr Einzug. Habt nicht das gegen den Beamer, ne? Um was zu verdeutlichen, ist das schon gut, aber es sollte nicht unsere Art und Weise sein, damit Menschen zu erreichen, jetzt gerade wenn es ums Evangelium geht, dann soll es immer wieder durch das Wort geschehen. Die Schrift sagt, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also nicht durch das Sehen Menschen zu retten, sondern durch die Verkündigung. Im Griechischen hier das Wort für Kunde oder Bekanntmachung. Es geht also um die Botschaft, die hier gesagt wird und nicht das, was man sieht. Und wenn wir Römer 10, Vers 17 noch dazu nehmen, wo es heißt, demnach kommt der Glaube aus der Predigt oder aus der Verkündigung, dann sehen wir dort an diesem griechischen Wort, was da steht, akoe, das Hören, dass es hier um das Gehörte geht. Dass der Glaube, wirklicher Glaube, aus dem Gehörten kommt, zum Beispiel aus der Predigt. Aber es kann auch ein Lied sein, ein geistliches Lied, was Menschen zur Umkehr führt. Wenn dies alles nach Gottes Wort ist und nicht auf Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen. Ja, Gott hat es gefallen, durch die Torheit der Predigt zu reden. Und hier haben wir es wieder, das Wort Torheit, das gibt in unseren Verstand nicht rein, dass wir denken vielleicht, wir müssen doch die modernen Methoden mitmachen, damit Menschen gerettet werden, sonst laufen uns die Menschen weg. Nein, Gott wirkt auch heute noch, wenn wir uns an seinem Wort, wenn wir uns an seinem Wort festhalten. Alexander Seibel hat von einer videotisierten Welt gesprochen und er hatte sich ja auch mit vielen Dingen beschäftigt. Natürlich sollen unsere Veranstaltungen keine Trauerfeiern sein, sondern Festgottesdienste für den Herrn. Die Menschen dürfen ruhig die Freude an unseren Gesichtern sehen. Aber wenn die Show das Wort erschlägt, ist das Ziel verfehlt. Wir wollen festhalten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Darauf kommt es an. Und da kommen wir wieder zurück zur Kraft oder zur Torheit des Kreuzes. Evangelium heißt die frohe Botschaft. Und es passt deswegen dazu, weil Menschen durch dieses Kreuz, durch diese schreckliche Sache, das Positive erhalten können, und zwar die Errettung. Wenn wir erkannt haben, dass wir von Natur aus geistlich arm sind, lernen wir die Kraft Gottes und die Kraft des Kreuzes immer mehr zu schätzen. Denn wir wissen, dass Jesus Christus für uns unsere Errettung erreicht hat. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und das bringt uns auch zur Anbetung, weil wir wissen, dass wir von Gott abhängig sind und dass er alleine der Herr ist. Wir kommen zur Anbetung, wir erkennen Gottes Macht und Herrlichkeit an. Und dass neben ihm kein anderer Platz hat. Ihm können wir vertrauen, der zu uns spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Will ich meinen Stolz aufgeben und diesen Heiland und Retter nachfolgen? Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die heutige Gemeindesituation, ich fange mit einem Extrembeispiel an. Wir haben gelesen, dass die Torheit oder das Wort vom Kreuz denen eine Torheit ist, die verloren gehen. Und wenn man das mal wirklich durchdenkt und sieht, wie heute in unseren Kirchen und Gemeinden Menschen wirklich behaupten, dieses Kreuz ist nur eine Mythologie, ist nur eine Erfindung, oder auch, dass dieses Kreuz nicht notwendig gewesen wäre, um uns Menschen zu erretten, dann hat das Wort Gottes hier schon klar das Urteil gesprochen. Es ist eine Torheit bei denen, die verloren gehen. Und das soll auch uns ernstlich ermahnen, nicht abzukommen von diesem Wort, uns nicht einschüchtern zu lassen von solchen Menschen, die leider in Kirchen voranstehen. Aber diese Menschen sind keine Prediger des Kreuzes, sondern nur Politiker einer verweltlichten Kirche. Immer häufiger und jetzt in abgemilderter Form kommt es aber auch vor, dass das Kreuz einfach untergeredet und beiseite geschoben wird. Es steht zwar noch ein Kreuz im Raum, aber es wird nicht mehr davon gesprochen. Man nennt sich Christ, aber mit Christus, dem Gekreuzigten, will man nichts mehr zu tun haben. Sünde wird nicht mehr klar beim Namen genannt. Und vielerorts wird nur noch von Liebe, Vergebung, Freiheit, Freude, Sieg und Rettung geredet. Und das habe ich auch selbst miterlebt. Aber ich frage mich, hat nicht der Vergebung empfangen, der zuvor mit Schuld beladen war? Ist nicht der befreit worden, der zuvor gefangen war? Ist nicht der freudig, welcher vorher traurig war? Hat nicht der den Sieg, der vorher eine Niederlage hatte? Ist nicht der gerettet worden, der vorher, der einst verloren war? Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir eine ausgewogene Verkündigung pflegen. Gutes und Böses muss genannt werden. Ein weiteres Beispiel, was uns unser Bruder hier erzählt hatte, war, dass bei der Zeitschrift des Blauen Kreuzes das Kreuz einfach entfernt wurde. Und er hat es uns mit Traurigkeit erzählt. Das heißt, es ist nur noch die Zeitschrift Blau. Und ich denke, da können wir auch dafür beten, dass da Menschen umkehren, wenn es nur möglich ist, dass Menschen wirklich die Wichtigkeit des Kreuzes erkennen, dass dieses Kreuz frei macht, dass dieses Kreuz rettet. Es wird gesagt, bleib so, wie du bist, heutzutage. Aber wie groß dieser Unsinn ist, wissen die Menschen meist gar nicht. Das Wort sagt uns, dass wir uns verändern lassen sollen, damit uns Jesus begegnen kann. Wir sollen uns umgestalten lassen in sein Bild. Die Bibel spricht von Heiligung. Und dass es nicht nur eine Nebensache ist, sondern dass es unser ganzes Leben bestimmen sollte, dass wir so werden, wie der Herr Jesus ist. Nicht aus eigener Kraft, sondern er soll in uns wirken. Aber wir können getrost sein, dass Gott in unserer Schwachheit, in unserem Nichtskönnen, wenn wir das zugeben, auch wirkt. Dass Gott uns da seine Kraft gibt, wenn wir uns demütigen und mit uns zum Ziele kommt. Ich hatte jetzt noch etwas mit von Tozer, aber ich denke, das könnt ihr mal zu Hause lesen. Im Internet eingeben, Tozer, das alte und das neue Kreuz. Das sind zwei Seiten, wo geschrieben steht, wie sich das neue Kreuz eingeschlichen hat, was angenehm ist, was keinen Ärger mehr erregt. Könnt ihr mal zu Hause lesen. Ich habe auch eine Kopie hier mit von Tozer, das alte und das neue Kreuz. Ja, was können wir lernen? Ich möchte zusammenfassen. Was können wir auch für unsere Zeit lernen? Wir sehen ja, dass es auch immer dunkler wird in Europa, dass eine fremde Religion unsere westliche Welt erobern will. Und ich denke, wenn wir uns da nicht klar zu Jesus bekennen, wir haben jetzt noch nichts auszustehen. Wir haben vielleicht Verachtung und Spott auszustehen und vielleicht auch manche Diffamierung durch Staat und Kirche, vielleicht auch schon Bestrafung. Aber wie wollen wir, wenn wir jetzt nicht uns klar zu dem Kreuz bekennen, dann bestehen können, wenn wir vielleicht das Kreuz mit dem Leben bezahlen müssen? Wenn es darum geht, uns das Leben zu nehmen, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Unser Zeugnis soll jetzt schon soll nicht einseitig sein, sondern wir sollen von dem Kreuz weitererzählen. Von dem Kreuz, dass wir das gebraucht haben als Menschen, um Vergebung zu empfangen. Dass wir wirklich diese frohe Botschaft, dass es eine Rettung von Sünde und Schuld gibt, den Menschen weitersagen. Dass auch Menschen sehen, dass wir die Botschaft vom Kreuz, dass es für uns keine Belastung ist, sondern dass es für uns eine Freude ist. Die Freude der erretteten Menschen. Und dass wir uns auch gegenseitig ermutigen, Jesus offen zu bekennen, dass wir uns offen zu Gott bekennen vor den Menschen, denn unser Herr Jesus weiß, was es bedeutet hat, offen und klar zu reden. Und er hat Mitleid mit uns und er führt uns auch durch diese Zeit hindurch. Ja, das waren meine Gedanken zu diesem Thema, das Wort vom Kreuz, die Tatsache des Kreuzes und auch dann die Auswirkung auf unser Leben. Wir möchten jetzt aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir rufen dich an als der gekreuzigte und auferstandene Herr. Herr Jesus, wir wollen dich loben und preisen, dass du den Weg in aller Treue gegangen bist, dass du den Weg an das Kreuz gegangen bist, um uns, um mich zu erlösen. Hab Dank, dass du die Rettung erwirkt hast und dass du jeden Menschen frei machen willst, der dies im Glauben annimmt. Herr, ich bitte dich, dass du wirkst durch dein Wort, dass du Menschenherzen ansprichst. Und ich bitte dich auch, dass du uns den Mut gibst, von dem Kreuz zu es weiter zu sagen, Herr Jesus, dass du der einzige Weg in den Himmel bist. Hab Dank, dass wir auf deine Kraft vertrauen dürfen, dass wir, wenn wir unsere Schwachheit sehen, darauf vertrauen dürfen, dass du mächtig bist und in uns wirkst. Herr, wir preisen dich, dass du da bist und dass wir in allem dir vertrauen können. Amen.